Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Wieso, Weshalb Album, dem 88.6 Podcast, wo wir immer wieder mit österreichischen Bands über ihre aktuellen Alben plaudern. Und heute, da haben wir Catastrophe and Cure zu Gast, haben ja im April erst ihr Album In the Wind rausgebracht und ich würde sagen, starten wir rein.
Geht's?
Ja.
So, da haben wir heute den Johannes und den Dominik von Catastrophe and Cure da.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Wollt ihr euch mal ein bisschen vorstellen, wer ihr seid, was ihr in der Band macht?
Ich singe und spiele Gitarre und sozusagen schreibe im Wesentlichen auch die Songs und die Texte. Also ich sozusagen bereite so ein bisschen das Grundgerüst der Songs vor, an dem wir dann gemeinsam weiter tüfteln sozusagen.
Ich spiele Bass und Gitarre und ab und an mal auch was anderes. Auf der Bühne vor allem Bass, manchmal ein Synthesizer.
Und du singst Backing Vocals.
Stimmt, ich singe Backing Vocals.
Woher kennst du euch?
Wir kennen uns alle tatsächlich schon sehr, sehr lange. Also wir der Dominik und ich, sind jetzt seit wie vielen Jahren sind wir befreundet?
24.
War das eine Kindergartenfreundschaft?
Tatsächlich erst in der ersten Klasse Gymnasium haben wir uns kennengelernt.
Nein, dann erst so spät.
Genau.
Ne? Ja.
Genau. Nein, also wir kennen uns alle aus der Schulzeit oder teilweise auch noch davor schon.
Und wart ihr in der gleichen Klasse? Oder?
In der Unterstufe waren der Dominik und ich in der gleichen Klasse. Der Lukas und der Raffi waren auch in der gleichen Klasse, mit denen wir wiederum nicht in der gleichen Klasse waren, aber wir sind dann zusammengelegt worden. Also zu einem gewissen Zeitpunkt waren wir nicht alle, aber fast alle mal in der gleichen Klasse.
Und wie ist dann im Endeffekt die Band entstanden?
Es war dann erst ein bisschen später, oder? Ich glaube, da waren wir dann schon in der Oberstufe oder so gerade irgendwie am Sprung in die Oberstufe, wo wir uns dann das mit Musik machen so ein bisschen in den Kopf gesetzt haben.
Ich war nicht mehr in der Klasse, aber... Wir haben nur viel Zeit miteinander verbracht und du warst dann mit denen in der Klasse und wir haben dann gesagt, wir würden gerne Musik machen. Und ich habe dann auf einem sozialen Medium, das damals bei uns gegeben hat, Nachrichten an alle geschrieben, ob wir nicht mal proben wollen.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, aber er merkt sich alles ziemlich genau.
Und dann haben sie beschlossen, jetzt gründen wir eine Band.
Ja, oder was heißt Band, aber ich glaube, das war dann einfach so ein bisschen in einem Keller treffen, den so ein bisschen zu einem Proberaum umfunktionieren und dann haben wir halt einmal so ein bisschen gemeinsam zum Musikmachen angefangen und so hat es dann seinen Lauf genommen eigentlich.
Habt ihr davor schon die Instrumente gespielt oder seid ihr irgendwie so gemeinsam zur Musik gekommen?
Ich habe am Anfang nur Keyboard gespielt und Gitarre erst gelernt, wie es die Band schon gegeben hat und dann Bass demzufolge auch und du kommst da halbes Jahr vorher oder so, oder?
Ja, ich habe relativ spät erst zum Gitarrespielen angefangen. Das war, wann wird das gewesen sein? So mit 15, glaube ich.
Du hast so im Winter 2005, glaube ich, angefangen.
Nö, dann werde ich da 15 geworden sein.
Das war geil, wie er dir sagt, wann du angefangen hast.
Ja, weil er hat ein halbes Jahr von mir angefangen und ich weiß genau, wann ich angefangen habe.
Ja, genau. Nein, und da ist die erste Akustikgitarre irgendwie in meine Hände geraten und da hat man irgendwie gedacht, hey, eigentlich wäre das schon ganz cool, wenn ich Songs schreiben und singen könnte. Das habe ich beides damals noch nicht gekonnt, aber dann einfach mal probiert und dran geblieben.
Aber du hast das recht schnell können eigentlich, weil ich habe da schon sehr lange Klavier gespielt und wir haben irrsinnig schnell so ein bisschen zusammenspielen können. Also ich glaube, da hast du noch nicht einmal ein Jahr gespielt, hat man sich schon ein bisschen so auf Akkorde verständigen können und
das,
so.
Das stimmt.
Ja, aber jetzt ist die Frage, entweder du warst so gut oder du warst so schlecht.
Oder beides.
Nein, also da kann ich sagen, der Dominik spielt tatsächlich sämtliche Instrumente, die er spielt wirklich sehr gut. Ich würde behaupten, ich bin ein okayer Gitarrist, aber ich glaube, ich kann ganz gut Songs schreiben.
Und das war dann direkt Catastrophe and Cure?
Nicht direkt, aber es ist dann schon schnell in das übergegangen. Also wir haben uns dann irgendwann überlegt, so wann ist es die Band gewesen, Catastrophe and Cure, und ich glaube, das wird erst so 2009 oder sowas herum gewesen sein, weil da haben wir halt dann auch, dann irgendwann kommt einmal ein Auftritt daher und dann brauchst du einen Namen. Also das
weiß ich auch ganz genau.
Du weißt das ganz genau.
Sehr gut. Im Herbst 2008 haben wir das erste Mal Konzerte unter einem anderen Namen gespielt, wo Songs dabei waren, die dann auf der ersten Catastrophe and Cure EP waren.
Wie habt ihr damals geheißen?
Das war ursprünglich Walter Johannes, weil wir haben am Anfang Rock-Covers gespielt und er wollte ein Songwriter-Projekt quasi daneben machen, das ist dann irgendwann zusammengelegt worden.
Okay.
Und das hat zu Beginn, darf man es sagen?
Ja, sicher. Ja.
Er hat das A Bird and the Plane genannt.
Okay.
Und dann haben wir zuerst nur geplant gehabt, dass ich und der Patrick mitspielen, aber letztlich ist es dann die Band geworden. Und da im Sommer 2009 hat es dann zum ersten Mal Catastrophe & Cure geheißen.
Geil.
Ziemlich genaue Informationen, gell?
Ja, wirklich. Ja, du bist jetzt noch an der Quelle, ja. Gott sei Dank.
Ich habe vieles dann, davon nicht mehr genau gewusst.
Bei mir wird es fuzzy, weil ich war dann 10 Jahre nicht dabei. Also da ist die Geschichte nicht mehr so genau aufgezeichnet.
Genau. Aber ich glaube, in der Nutshell kann man sagen, wir haben halt in unterschiedlichen Konstellationen in der Schule gemeinsam zum Musizieren begonnen. Und daraus ist dann irgendwann die Band so ein bisschen entwachsen.
So wird es im Wikipedia-Artikel stehen.
Ja.
Und wie war das in der Schule? Ich meine, ich habe zum Beispiel meine Leidenschaft zur Musik meinem Musiklehrer von damals zu verdanken. Habt ihr auch eine Person gehabt, die euch irgendwie inspiriert hat oder eine Musikrichtung, ein Album, ein spezielles, eine Band?
Naja, ich glaube, ich kann mich zumindest so ein bisschen zurückerinnern, wann ich das erst einmal dann so wirklich irgendwie sehr begeistert und auch emotional sehr berührt von Musik war. Und das wird so um diese Zeit herum gewesen sein, irgendwann mit 14, 15. Und das war vor allem OK Computer von Radiohead. Mhm. Und so ein bisschen diese Überlegung, dass ich auch ganz gern Gitarre spielen und Songs schreiben können möchte, ist eigentlich entstanden, einer meiner Brüder spielt auch Gitarre und der hat, glaube ich, dann einfach auf der Gitarre und ich glaube, er hat gespielt Space Oddity von David Bowie oder so.
Geil, aber.
Und irgendwie habe ich gedacht, eigentlich würde ich das auch ganz gern können. Und ja, so ist es dann ein bisschen losgegangen.
David Bowie als Vorbild? Ist so ein
ja, gar nicht das konkret David Bowie, aber es war irgendwie dann dieses Head, dass man dann so mit der Gitarre und man spielt einen Song irgendwie und das kann eigentlich schon ausreichen oder funktioniert eigentlich schon. Das war irgendwie ein bisschen die Begeisterung dann.
Wie war das bei dir?
Ich habe ab 6 Jahren klassisch Klavier gelernt.
Ah,
und
schön.
Wollte dann als Teenager rocken und habe dann zum Gitarrespielen angefangen.
Die belgische Phase, ne?
Die habe ich nie ganz abgelegt.
Von Beethoven zu Nirvana in 3 Jahren.
Ja, genau, mit so einem kurzen, damals üblichen Nu-Metal-Abstecher.
Ja, Klassiker.
Dann so über Nirvana, dann zu so Radiohead und solche Sachen. Und das ist dann eh schon circa das, was die Band unter anderem auch macht, sowas in die Richtung.
Ich wollte gerade fragen, wie würdet ihr so eure Musik beschreiben?
Ich finde, das ist gar nicht so leicht, weil das ist ja jetzt doch schon unser viertes Album, beziehungsweise wenn man die Mini-LP Blankspots damals mitzählt, dann unser 5. Album. Und ich finde, wir decken da ja schon unterschiedliche Spielrichtungen ab. Ja. Also irgendwo ist es immer so Indie-Alternative, aber ich glaube, jetzt ist es einfach wieder eher auf dieser Alternative-Rock-Seite, teilweise auch mit ein bisschen grungigen und shoegazigen Einsprengseln so ein bisschen. Und das zweite Album, Undeniable, Irresistible, hat ja zum Beispiel viel mehr so ein bisschen elektronische Elemente auch gehabt. Mhm. Deswegen glaube ich, kann man es gar nicht. Der eine Überbegriff, der glaube ich immer passt, ist irgendwas mit Indie und Alternative.
Irgendwas mit Indie. Ist doch eh schön, so eine gewisse Bandbreite irgendwie abzudecken.
Und ich finde, das macht ja auch Sinn, weil ich meine, diese Alben sind jetzt im Verlauf der letzten 15 Jahre entstanden. Und in diesen 15 Jahren habe ich auch halt irgendwie, haben sich auch die Hörgewohnheiten immer wieder mal ein bisschen geändert. Also jetzt nicht unbedingt grundlegend, aber mal geht es mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung.
Könntet ihr euch vorstellen, den Sound von Catastrophe & Cure so grundsätzlich zu ändern? Angenommen, du entwickelst jetzt von heute auf morgen eine Leidenschaft zu Punkrock.
Dann würde es wahrscheinlich, also wenn meine Leidenschaft total dahin ginge, dann würde sie wahrscheinlich das Songwriting auch ein bisschen ändern. Ich glaube, es würde jetzt trotzdem nicht irgendwie durch und durch Punkrock wahrscheinlich werden, sondern es wäre dann halt irgendeine Abwandlung davon. So wie das, finde ich, meistens ja bei Musik ist. Irgendwie hat so eine Vorstellung, wie soll das jetzt klingen und dann versucht man das zu erreichen und irgendwie wird es dann doch immer ein bisschen anders. Einfach aufgrund der eigenen Persönlichkeit oder auch manchmal, weil man es auch nicht ganz so hinkriegt, wie man es gern hinkriegen will.
Habt ihr eine Vorstellung, was ihr rein theoretisch machen würdet, wenn ihr nicht bei der Musik wärt?
Nein, also ich habe jetzt nicht die konkrete Vorstellung, was ich statt der Musik machen würde. Ich meine, es ist so, dass ich glaube, irgendwie alle von uns in der Band auch natürlich andere Baustellen im Leben haben und auch andere Dinge irgendwie tun und so. Und insofern ich glaube, es ist immer, oder nicht immer, aber es kann ganz gut sein, wenn man sich nicht nur auf ein Ding funktioniert, sondern wenn man irgendwie mehrere Leidenschaften und Interessen hat.
Hast du so eine Leidenschaft?
Ich habe, bis ich zum Gitarrenspielen angefangen habe, wirklich extrem viel Computerspiele gespielt.
Ah, wirklich? Und, was für Computerspiele?
Damals, eine gute Frage, was habe ich damals gespielt? Damals so.
Bitte sag nicht FIFA.
Nein, das ist nicht so. Ich habe so Actionspiele gespielt, so PlayStation 2 Sachen, so Metal Gear Solid und so. Und jetzt spiele ich nur mehr ganz wenig, weil alles halt, also mein Beruf geht auch sehr in Richtung Musik und ich mache die meiste Zeit eigentlich Musik oder Video und wenn, weiß nicht, so einfach ganz normal hackeln und Computerspielen daneben vielleicht. Aber ich bin so ein Typ, der sich ziemlich an Leidenschaften festkrallt. Das heißt, ich würd, wahrscheinlich würde ich irgendwas anderes machen, wo man Energie reinstecken kann. Also vielleicht doch nicht das, aber ich habe so ein Ding, das zieht mich dann total an. Das war eben meistens Musik, das war eine Zeit lang bei mir auch ganz stark Video. Und dann würde ich das einfach machen und wieder gut darin werden. Und dann ist das Ding. Ich weiß nicht, ob es Computerspielen auch sein kommt. Aber ich habe es jedenfalls auch schon sehr viel gemacht.
Aber das ist zum Beispiel, weil du gerade Video gesagt hast, das wäre wahrscheinlich auch was. Also das Medium, sozusagen Video und Film und auch Kino und so, ist zum Beispiel was, das interessiert mich auch total. Also
Verstehe ich.
Ich gehe irrsinnig viel ins Kino und schaue irrsinnig viel Filme und auch Serien und sehr gern. Und auch wenn wir Musikvideos drehen zum Beispiel, ist das was, das mir eigentlich immer sehr, sehr Spaß macht und wo ich mich sehr, sehr aktiv auch einbringe. Also das machen eh in den letzten Jahren primär der Dominik und ich sozusagen auch gemeinsam. So ein bisschen Regie und Kameraführung und so weiter. Und auch den Schnitt dann gemeinsam. Und das ist was, das mir zum Beispiel auch sehr Spaß macht.
Ist das sehr viel Aufwand?
Wir schauen eigentlich meistens, oder zumindest ist es so ein bisschen meine Zugangsweise, dass man ein einfaches Konzept wirklich gut umsetzt. Mhm. Weil ich finde oft, wenn man sich dann irgendwie zu viel vornimmt, kann es dann auch passieren, dass irgendwie das nicht so richtig gescheit wird.
Ja, wer kennt es nicht?
Und ich finde, dass uns das meistens eigentlich ganz gut gelingt, dass wir aus Videoprojekten, wo wir irgendwie sagen, wir haben irgendwie einen Drehtag oder auch nur einen Nachmittag oder so und richten dann irgendwie ein Set ein und überlegen uns so ein bisschen ein Konzept dazu, dass wir da eigentlich, finde ich, Videos rausholen, die unter ästhetischen und inhaltlichen Gesichtspunkt, glaube ich, ganz gut funktionieren.
Aber gehen wir mal ein bisschen nochmal zurück zum Thema Bandgründung. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich mache jetzt zum Beispiel mit einer Freundin von mir Musik, wie wird daraus eine Band?
Heutzutage ist das ja ein bisschen anders, als es damals war, weil die meisten Leute, die so anfangen und mal schauen, okay, wie geht das, wie mache ich Songs und so, machen das gleich quasi, indem sie Sachen aufnehmen, egal ob jetzt mit einem Handy oder mit einem Laptop. Wir haben nur eher so klassisch im Proberaum gestartet. Das war damals nicht so erreichbar, einfach das Equipment, das man sofort aufnimmt. Und wir haben einfach stehend im Proberaum mit den Instrumenten in der Hand Musik geschrieben. Inzwischen ist das auch nicht mehr zu 100% so. Ich würde sagen, heutzutage ist wahrscheinlich die beste Investition ein günstiges MacBook und ein günstiges Audio-Interface und auch vielleicht nicht ganz, aber schon eher günstiges Mikrofon und ein Instrument, das man irgendwie schon kann. Und dann kann man so Akkorde von Songs, die es vielleicht schon gibt, einfach ein bisschen verdrehen. Dann macht man halt nicht E-Moll C, G, D, sondern G, C, E-Moll D. Oder man macht auch das nur in einem anderen Rhythmus wie in dem Song, den man schon kennt. Und dann singt man Melodien, die einem gefallen und Texte, die einen berühren. Und dann hat man eh schon ein Song, der wahrscheinlich, wenn es der erste ist, nicht wahnsinnig gut ist. Und dann überlegt man sich, hey, was könnte denn da besser sein? Und dann macht man das irgendwie ein paar Mal und irgendwie der zehnte, der ist dann auf einmal, hey, so, das ist irgendwie ganz cool. Und dann schaut man, wie das live spielen. Und dann kann man sich das ja überlegen, wie man das macht. Also da gibt es irgendwie heutzutage 1000 Wege nach oben. Damals hat man unbedingt den Schlagzeugerfreund braucht, dann hat man irgendwie, okay, du spielst jetzt Bass. Der Patrick hat damals gerade angefangen auch zum Bass.
Ich weiß nur, dass zwangsweise es wahrscheinlich.
Nein, es war nur Schlagzeug gespielt auch. Und was tust du mit zwei Schlagzeugern und ohne Bassisten?
Ja, nein, das
heutzutage kann man eigentlich, ich weiß nicht, wenn man einen Freund hat, zwei können singen, einer spielt Gitarre, einer spielt Harfe. Ja, passt, machen wir eine Band. Live drückt man dann auf die Space-Taste vom MacBook und da kommt der Beat und wir spielen dazu. So.
Und wenn man dann so einen Song hat, was macht man dann damit?
man muss jetzt gar nichts damit machen. Man kann einfach auch den Song geschrieben haben und dann steht das auch schon mal für sich. Ich finde das auch okay. Und wenn man will, kann man ihn auch aufnehmen und dann auch veröffentlichen. Ich meine, das ist sicher leichter natürlich geworden, weil man kann es einfach, ja, man stellt es halt ins Internet und damit ist der Song irgendwo auch veröffentlicht. Und natürlich auch live performen. Und ich finde, das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die einen sehr unterschiedlichen Reiz irgendwie haben. Ich finde, das Songschreiben an sich ist total schön und löst was aus. Ich finde dann, dieses einen Song dann aufnehmen, mischen, produzieren, ist auch total spannend, bis zu einem gewissen Grad. Ich finde, dass das Mischen dann irgendwann einfach auch ein bisschen mühsam wird. Aber gerade am Anfang, wenn das dann entsteht, finde ich, ist es total spannend, wie man irgendwie so ein bisschen die Klänge formt und wie man das Arrangement angeht. Und Live-Spielen wiederum ist so eine ganz andere Experience wieder, weil es halt natürlich so was Unmittelbares hat. Und das Einzige von den jetzt genannten Formen des Musizierens ist, wo man so direktes Feedback kriegt vom Publikum.
Wer schreibt denn bei euch die Songs? Ihr beide? Oder?
Also das klassische Songwriting macht der Johannes, also okay. Quasi Akkorde und Gesang.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erklären über den Songwriting-Prozess? Also von der Themenfindung bis zum Endprodukt?
Klar. Ich meine, es ist bei uns in der Band, es gibt auch Songs, die sind im Proberaum entstanden. Ja. Gibt es auch. Aber bei den meisten Songs oder bei sehr vielen davon ist es halt so, dass ich irgend so ein Grundgerüst an Akkorden auf der Akustikgitarre meistens oder E-Gitarre halt quasi geschrieben habe und irgendeinen Text dazu. Und dann mittlerweile ist es auch so, fange ich meistens schon einmal an, so ein bisschen zum Arrangieren, weil ich schon so ein bisschen eine Vorstellung im Kopf habe, wie der Song in etwa klingen soll.
Okay.
Und fange das schon mal an. Und wenn ich dann den Eindruck habe, das ist jetzt irgendwie herzeigbar und präsentabel, dann schicke ich das einmal aus an meine Bandkollegen und dann schauen wir, was so an Feedback kommt. Und gerade beim letzten Album war es jetzt auch so, dass ich dann halt das ausgeschickt habe und dann hat der Dominik zum Beispiel irgendeine Gitarrenline oder den Bass eingespielt und mir zurückgeschickt quasi und ich habe das dann irgendwie in den Song integriert und eingebaut. Aber das ist sehr unterschiedlich bei uns immer gewesen. Also
von Album zu Album, gell?
Von Album zu Album auch wirklich. Ja. Also die ersten beiden Alben sind wirklich so klassisch im Studio entstanden oder im Studio eingespielt. Und dann ist es immer mehr so ein bisschen hybrid sozusagen auch geworden. Ein bisschen was im Proberaum, ein bisschen was zu Hause aufgenommen, hin und her geschickt auch teilweise. Du hast mich aber eigentlich zum Songwriting gefragt, da sind wir ja nur einen Schritt davor. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und mir überlege, ich möchte einen Song über das Thema XY schreiben, sondern eigentlich ist es so, dass ich mir zur Gitarre setze und schrammel halt so ein bisschen herum und dann ja, kommt da irgendwas, wo ich finde, ah, okay, da ist jetzt irgendein, das löst jetzt irgendwie was aus bei mir. Und sehr oft ist es so, dass ich dann relativ schnell so 2-3 Textzeilen habe, die ich dann einfach einmal dazu singe. Und dann baue ich so ein bisschen diesen Text um diese Zeilen eigentlich herum. Also das ist eben weniger irgendwie quasi Storytelling oder so, sondern mehr wie so ein bisschen ein abstraktes Bild, glaube ich, dass, wenn man sich das anschaut, man sich selbst ein bisschen überlegen kann, was bedeutet das jetzt für mich.
Ich glaube, man kann sich das nicht so leicht vorstellen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Also ich zum Beispiel würde davon ausgehen, dass das halt nichts, also dass es kein Prozess ist, der in einem quasi durchgemacht wird, sondern an einem Tag kommt das, am anderen Tag vielleicht ein bisschen mehr von dem. Wie ist das wirklich?
Es kommt drauf an. Also das ist wirklich bei den Songs auch ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel In the Wind, der Song, den habe ich, glaube ich, irgendwie, den habe ich jetzt geschrieben und dann mich sofort hingesetzt und so ein bisschen das Arrangement gebastelt und der war dann innerhalb von sehr kurzer Zeit da und fertig. Und habe dann irgendwie halt, glaube ich, den ersten Vers und den Refrain relativ schnell den Text da gehabt und dann halt irgendwie eine Woche später mir mal hingesetzt und jetzt überlegt, okay, was ist jetzt der zweite Vers? Ich finde, der zweite Vers kann oft tricky sein in einem Song.
Erster Vers und Refrain geht meistens recht gut, weil das meistens eine durchgehende Steigerungslinie ist.
Okay.
So die meisten Songs bauen ja in der Strophe auf den ersten Refrain auf und dann hat es den ersten Höhepunkt der Song. Und dann fängt sie das meistens wieder und man muss sich entscheiden, gehe jetzt mit dem Energielevel ganz runter oder irgendwo dazwischen. Und das ist dann meistens, da muss man das Hirn oft einmal einschalten. Da geht man dann, finde ich, oft,
das
bei mir zumindest ist es so, da muss ich das, ich glaube, dass man dann oft dieses abstrakte Bild ein bisschen verlässt und sich überlegt, so was mag ich denn da jetzt nur inhaltlich hinzufügen.
Genau. Und eben, aber zum Beispiel In the Wind, da ist es sehr flott eigentlich gegangen. Also der Song war ziemlich schnell fertig. Das sind dann auch die Songs, das macht dann mir dann auch sehr Spaß, weil natürlich am Anfang, wenn man dabei ist, ist sozusagen das ganze Gefühl und die Zugangsweise sehr frisch einfach. Ne? Und natürlich mit zunehmender Zeit ändert sich das ein bisschen, weil vielleicht ist das, was mich vor einem Monat beschäftigt hat, beschäftigt mich mittlerweile irgendwie weniger oder vielleicht hat sich meine Sicht darauf auch ein bisschen geändert oder so. Und deswegen ist es, finde ich, wenn sowas sehr schnell geht und unkompliziert geht, dann ist es eigentlich immer schön. Es ist aber nicht bei allen Songs so. Also es gibt auch Songs, die länger herum sozusagen einfach auch ein bisschen herumliegen müssen. Weil ich glaube, der Song, der vom Songwriting her der älteste ist auf dem neuen Album, ist Worn Out and Faded. Also den hat es relativ früh dann schon gegeben.
Ist und genau, schon 4 Jahre alt, glaube ich.
Ich glaube, ja, genau so. Und auch aber relativ schnell dann schon war irgendwie klar, okay, da wäre es in etwa so, der Refrain in etwa so. Aber so ganz fertig hat sich der lang nicht angefühlt. Und das war dann auch zum Beispiel der Grund, wieso wir da die Luca von der Band Gardens gefragt haben, ob sie Lust hätte, irgendwie mal zu probieren, im Refrain irgendwie Gesang beizusteuern. Und das hat dann total super funktioniert. Und damit war dann auf einmal klar, okay, jetzt ist der Song, jetzt ist er fertig.
Wann erkennt man, dass ein Song fertig ist?
Oft, wenn einem nichts mehr stört. Wenn man die 3,5 Minuten durchhören kann und man denkt sich nirgends, da fehlt was. Oder das muss noch mehr aufgehen. Oder irgendwie taugt mir der Part nicht. Bei mir ist es zumindest so.
Du, und ganz fertig ist er, wenn er veröffentlicht ist.
Ja, genau,
weil dann ist es so ein bisschen abgeschlossen. Ich meine, ist mittlerweile auch anders, weil ich kann den Song theoretisch einfach eine andere Version davon nochmal veröffentlichen. Mhm. Aber ich finde, das ist auch das Nette. Und deswegen ist es schon, finde ich, dann dieses Veröffentlichen, ist dann, finde ich, schon immer ein ganz guter Abnabelungsprozess, weil ich finde, ich persönlich sozusagen hänge da schon emotional dann irgendwie auch lang drinnen bei den Songs und man tüftelt und so herum und würde es halt so gut wie möglich einfach machen. Und
da hat man ein bisschen an die 7000 Hertz beim Drum.
Genau. Und durch das Veröffentlichen ist dann irgendwie klar, okay, das ist es jetzt und das ist jetzt der Song und der ist jetzt einmal abgeschlossen und fertig.
Gibt es auch Songs, die man schreibt, die man dann quasi, ich will es jetzt nicht so sagen, aber also tot bearbeitet, wo man sich irgendwann denkt, boah, das ist jetzt schon so zart und das geht mir am Arsch und das passt nicht und das könnte auch noch irgendwie anders klingen?
Das berichten ganz viele Bands tatsächlich. Ich glaube, auf dem letzten Album von uns gibt es es nicht.
Nein, glaube ich auch, ja. Aber grundsätzlich kenne ich das schon. Also ich kenne das schon auch so, dass ich mir einfach irgendwie denke, hey, okay, jetzt irgendwie mache ich die 17. Revision vom Mix und großartig anders klingt die eigentlich auch nicht und eigentlich passt es schon so, wie es ist. Ja. Es gibt auch Songs teilweise, jetzt auf dem Album nicht, aber davor, wo wir dann schon beim Arrangement nochmal deutlich eingegriffen haben und dann auch nochmal sich überlegt haben, okay, vielleicht muss man den doch einfach ein bisschen anders angehen. Und das kann sich dann auch lohnen. Aber es ist wirklich von Song zu Song unterschiedlich und ja, es ist schwierig. Von manchen kann man sich leichter trennen und von anderen dann irgendwie schwerer.
Oft muss man eine Version zurückgehen auch wieder.
Okay.
Eine recht bekannte Anekdote, oder es ist keine Anekdote, sondern es war wirklich so, ist bei Billie Jean wurden anscheinend fast 100 Mixes gemacht und der veröffentlicht wurde, ist der zweite.
Wirklich?
Ja, weil damals war das ja noch analog, dass du den Mix immer neu begonnen quasi, ja. Also dass das Mischpult wieder neu eingedreht hat, die ganzen Frequenzen und alles. Und sie haben letztlich den zweiten Print genommen und veröffentlicht und den gibt es auch. Und der klingt auch, wenn man mal hört, gar nicht so fehlerfrei, aber er klingt halt irrsinnig gut. Musiktrivia.
Ja, manchmal ist diesen Schritt zurückgehen, glaube ich, kann hilfreich sein.
Ich meine, Geschmäcker sind ja auch verschieden. Gibt es da noch innerhalb der Band Situationen, wo er sagt, okay, gut, ich finde den Song so perfekt, so kann er raus und der andere sagt, nein, gefällt mir nicht. Gibt es sowas?
Ja, hat es in der Vergangenheit schon auch immer wieder mal gegeben, beziehungsweise unterschiedliche Geschmäcker sowieso und ich finde, das ist eigentlich auch irgendwie bereichernd, weil jeder vielleicht auf unterschiedliche Dinge so ein bisschen hört. Mhm. Und das kann sich dann auch total lohnen. Was man, glaube ich, im Blick behalten muss, ist, ob ein Song in sich sozusagen stimmig ist und ob das ein stimmiges Konzept ist, weil klar, ich könnte jeden Song hernehmen und daraus auch irgendwie einen ganz anderen Song machen. Aber er ist halt dann natürlich nicht mehr das, was er mal war. Er ist dann vielleicht was anderes und vielleicht würde das irgendjemandem besser gefallen. Aber da muss man halt dann irgendwie schauen, okay, und das ist ja, glaube ich, was, wo man sich so ein bisschen zusammenfinden muss als Band, mhm. wie gebe ich Feedback und was sind Sachen, wo ich sage, da lohnt es jetzt, wenn ich nochmal was sage und wo merkt man vielleicht, na okay, das passt eigentlich eh total, auch wenn es ich persönlich vielleicht anders machen würde. Und so ein gewisses gegenseitiges Vertrauen braucht man da eigentlich, glaube ich auch. Wobei ich da eben den Eindruck habe und das Glück habe, dass da meine Bandkollegen mir da eben sehr viel Vertrauen quasi entgegenbringen.
Ich finde, wir haben teilweise eine recht gute Feedback-Kultur. Zum Beispiel unser Schlagzeuger, der Raphael, ist ein irrsinnig guter Musiker, aber traut man das jetzt einfach mal so sagen, der hört jetzt privat, glaube ich, recht wenig Musik wie unsere. Mhm. Also ist jetzt, glaube ich, oft vielleicht nicht die Nummer 1 Referenz von wie ist jetzt ästhetisch dieser Song genau einzuordnen oder so, aber der kann wirklich in seinem Bereich, im Bereich Rhythmus und teilweise Arrangement und in diesen Sachen, und das weiß er auch, teilweise das allerbeste Feedback einfach geben. Und das ist irgendwie, das ist aber auch nicht nur da so. Jeder weiß irgendwie, okay, das ist ein bisschen mein Spezialgebiet und da kann ich mich am besten einbringen.
Okay, also kein Streit oder...
Nein, eigentlich gar nicht um diese Sachen.
Nein, zumindest um die Sachen jetzt bei dem Prozess sagen, auf jeden Fall eigentlich nicht. Nein, es gibt... bin gerade am Überlegen, es gibt eben auch zwei Songs, wo wir dann schon einmal gröbere Entscheidungen sozusagen getroffen haben, aber das ja, muss man halt dann eh so ein bisschen einfach ausdiskutieren und einfach auch natürlich probieren. Ja. Das ist natürlich auch was man auch so ein bisschen lernen muss, dass manchmal wird einem vielleicht eine Idee präsentiert, wo ich mir schon denke, nein, ich glaube eigentlich nicht, dass die funktioniert, aber oft lohnt es sich trotzdem, dass man es zumindest probiert. Auch wenn man dann, nur damit sich das vielleicht dann auch bestätigt. Ja. Aber dann kann man zumindest auch sagen, okay, wir haben es uns angeschaut, wir haben es probiert und es hat jetzt nicht besser funktioniert. Und das passt dann auch. Gleichzeitig muss man natürlich so ein bisschen wissen, auch, wo lohnt es jetzt, dass wir es wirklich nur mal probieren und bei welchen Sachen ist es auch vielleicht okay, dass man jetzt nicht eben die 17. Version oder Variante macht.
Für Sachen würden auch unter gewissen Gesichtspunkten auch irgendwo Sinn machen oder teilweise ergibt der Gedanke Sinn, aber es passt einfach nicht so in die ästhetische Welt von einem Projekt. Zum Beispiel wäre es sicher total aufregend und spannend, wenn auf einmal eine extrem überraschende Bridge käme in einem Song, die nicht nach uns klingt, aber es klingt dann halt nicht nach uns. So. Das,
ja,
genau. Also man muss da irgendwie aufpassen. Allgemein, ich find ja Feedback beim Musikmachen oder wahrscheinlich allgemein, wenn Leute Kunst machen, sowieso immer ein bisschen schwierig, weil theoretisch soll es wer sein, der sich die Musik auch freiwillig anhören will. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Indie-Projekt habe und ich habe diesen einen Freund, der hört eigentlich immer Punkrock und Metal. Und ich gebe dem meine Indie-Rock-Songs, die irgendwie alle ein bisschen langsamer sind und nicht ganz so verzerrt, dann werden die dem teilweise schon gefallen, aber irgendwie wird er sich dann doch immer wieder denken, wenn sie das ein bisschen schneller spielen würden, wenn sie das ein bisschen fetter spielen würden, und dann würde man vielleicht immer wieder dieses Feedback geben. Oder, also jetzt ein sehr banales Beispiel, aber es bringt irgendwie nichts, wenn man sich Feedback von wem holt, also außerhalb von einem Projekt, dem die Musik sowieso nicht zu 100% anspricht, weil der wird immer irgendwie, kaum wer hat die Möglichkeit, das so sehr zu abstrahieren. Ich zum Beispiel mag wirklich sehr viel Musik, aber Musik, mit der ich wirklich wenig anfangen kann, ist so Ska-Musik oder so. Dieses Bläser plus Punkrock, das wird mich einfach nie abholen, aber irrsinnig viele Leute taugt sie und das ist ja total okay. Aber ich glaube jetzt, dass ich nicht die Fähigkeit hätte, dass ich mich hinsetze und sage so, hey, mein fiktiver Freund Sebastian, dein Ska-Song, ich glaube, in der Bridge brauchst du nur ein bisschen mehr Saxophon. Das kriege ich einfach nicht hin. Deswegen...
Ich glaube aber, dass es bei euch auch besonders leicht unter Anführungszeichen fällt, Feedback zu geben bzw. anzunehmen. Vielleicht auch, weil ihr euch so gut kennt schon und so lang.
Ja, aber das hat sich natürlich auch so ein bisschen eingespielt. Also das ist einfach, irgendwann kennt jeder so ein bisschen seine Stärken und Schwächen und auch was so ein bisschen vielleicht das eigene Spezialgebiet unter Anführungszeichen ist oder was die eigene Rolle in der Band da ist. Und das ist aber auch was, das man natürlich im Laufe seiner Bandkarriere auch so ein bisschen wahrscheinlich lernen muss und dass man irgendwie eben auch dann irgendwann erkennt, so okay, na, da kann ich schon drauf vertrauen, der hat sich schon was gedacht dabei und jetzt machen wir das halt einmal so.
Ja. Ja,
Entschuldigung.
Der Johannes und ich sind letztens draufgekommen, ich mache auch Musik in einem Solo-Projekt, dass wir uns gegenteilig quasi immer das gegenteilige Feedback geben.
Wirklich?
Ich mag bei meinem Projekt die Vocals meistens ein bisschen lauter und ein bisschen mehr scharfe Frequenzen. Und jetzt sagt er mir ganz oft, ich soll die Vocals ein bisschen leiser drehen und das Ganze ein bisschen sanfter machen. Und ich sage ihm gerne einmal, hey, dreh doch deine Stimme ein bisschen lauter und mach's noch ein bisschen schärfer, das Ganze.
Ja, das ist ein klassisches Beispiel dafür, ja, wie die Geschmäcker auseinandergehen. Ne?
Genau.
Und das ziemlich erfolgreich. Ich habe jetzt das vierte Album rausgebracht, In the Wind, am 25. April. Das Debütalbum, das war ja Like Crazy Doves, 2012. Ja. Undeniable, Irrestrictable, 2015 und dann Somewhere Down the Line, 2020. Da liegen einmal 3 Jahre und zweimal 5 Jahre dazwischen. Was macht man in der Zeit?
Das Leben passiert da dazwischen. Nein, es ist natürlich bei uns auch mit zunehmendem Alter ist es natürlich auch schwieriger, ein bisschen die Zeit für die Musik natürlich auch zu finden und freizuräumen. Und ehrlicherweise vor zehn Jahren ist mir der Zeitraum ein Jahr relativ lang vorgekommen oder vergleichsweise deutlich länger. Und jetzt denke ich mir ständig, auch schon wieder ein Jahr vergangen.
Und der Prozess des Alterns, danke.
Genau. Ich habe ja vorher zum Beispiel gesagt, dass ich 10 Jahre nicht in der Band war. Mhm. Jetzt bin ich aber schon wieder fast 5 Jahre dabei.
Ja, so, ja stimmt
vorher
eigentlich.
Vorher war ich auch schon 5 Jahre dabei.
Stimmt, ja.
Wie ist das passiert? Warum bist du damals ausgestiegen?
Wir haben sie eigentlich einfach kreativ sind wir nicht so ganz zusammengekommen und ich habe dann ein anderes Projekt gemacht.
Okay, aber jetzt bist du wieder dabei.
Genau. Schon wieder recht lang eben.
Ja, ja.
Und das fühlt sich auch noch nicht besonders lang an, aber ist es.
Genau. Nein, aber ich glaube, die Abstände dazwischen sind deswegen einfach auch wahrscheinlich ein bisschen länger geworden, weil ein Jahr ist plötzlich eh nicht mehr so viel, wie es sich einmal angefühlt hat. Und muss jetzt zeitlich alles auch unter den Hut bringen. Und ehrlicherweise sehe ich auch nicht, wieso wir uns jetzt irgendwie stressen sollten. Also das ist halt auch, ich glaube, mit den eigenen Erwartungshaltungen muss man da auch ein bisschen haushalten und es bringt es da nichts, das auf irgendwie Druck zu machen.
Es ist außerdem immer Musik rausgekommen, glaube ich. Also es hat dann immer einmal ein oder zwei Zwischensingles gegeben.
Das stimmt,
zwischen alle Alben. Also ich glaube, es gibt sehr wenig Jahre ganz ohne Release.
Ja, das stimmt.
Es ist in dieser Karriere.
Ja.
Nicht immer gleich ein Album.
Genau, ja, weil eben 2015 ist ja Undeniable Irresistible rausgekommen, dann 2017 ist eben Blank Spots rausgekommen, was so ein Mini-LP oder EP, wie auch immer man es bezeichnen mag, mit 6 Songs war. Und dann war 2020 sind wir dann der Line.
On the Internet da dazwischen.
Ah ja, genau, stimmt, dazwischen ist die Single On the Internet dann gegeben, das war auch 2017. Und dann 2020 war ja, sagen wir, Down the Line und 2022 ist dann eh schon Cracks in the Pavement und Not Me, Not Now sind da rausgekommen. Mhm. Und die waren ja so ein bisschen sozusagen auch, das sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem letzten Album, sagen wir, Down the Line und dem aktuellen Album In the Wind. Also die sind so ein bisschen, deswegen war es uns auch wichtig, dass die jetzt auch noch auf der Platte ihren Platz finden. Also nur als Bonustracks zwar auf der Vinyl und auf der CD, weil das Album sind sehr geschlossen, finde ich, sozusagen in sich geschlossen, diese 10 Songs. Und dann auf der Vinyl gibt es aber als Bonustracks dann nur Cracks in the Pavement und Not Me, Not Now dazu, weil es uns irgendwie auch wichtig war, dass diese beiden Songs, die uns auch wichtig sind, diese Wertschätzung unter Anführungszeichen erfahren, dass die auch vom physischen Tonträger jetzt noch drauf sind.
Das verstehe ich, ja. In the Wind, wie seid ihr denn auf so einen Titel gekommen?
Der Titel hat so ein bisschen, also es, ganz grundsätzlich würde ich sagen, geht es in dem Album ja so, auf dem Album so ein bisschen um die Themen so der Vergänglichkeit und das, sich mit der Vergänglichkeit so ein bisschen abzufinden. Und einen Umgang damit zu finden. Und ich finde, dieser Titel In the Wind passt irgendwie ganz gut, weil es ein bisschen dieses Thema Vergänglichkeit irgendwie reinpasst ins Bild. Gleichzeitig bedeutet diese Phrase In the Wind ja, also kann einerseits bedeuten, dass etwas sozusagen in der Luft liegt, ohne dass es sich schon ganz materialisiert hat. Und andererseits auch, dass etwas oder jemand verloren geht und verloren gegangen ist, was dann wieder zu diesem Thema Vergänglichkeit auch so ein bisschen passt. Und irgendwie hat das als Bild, finde ich, für das Album, also für den Song ohnehin, aber auch für das Album ganz gut gepasst und Sinn gemacht.
Ist das das, wo ihr sagen würdet, dass das das Album besonders macht?
Wie meinst du, die Themen oder ja, genau. Der Titel jetzt? Naja, besonders. Ich meine, es wird, glaube ich, genug Alben wahrscheinlich schon gegeben haben in der Weltgeschichte, die sich auch mit dem Thema Vergänglichkeit auseinandersetzen. Aber es war halt ein Thema, das bei uns auf dem letzten Album Somewhere Down the Line schon so ein bisschen begonnen hat. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, okay, so ganz fertig ist dieses Thema quasi für mich noch nicht. Aber die Sicht hat sich auch ein bisschen geändert, aber trotzdem drauf, weil es dann auch mit Mitte 30 hat man einfach schon einiges erlebt und nicht mehr nur alles vor sich, sondern auch schon sozusagen einen Teil des Lebens hinter sich. Und irgendwie deswegen finde ich, wir dann dieses Thema so ein bisschen, hat mich zumindest dieses Thema so ein bisschen umgetrieben.
Habt ihr auch einen Song am Album, wo ihr denkt, der bedeutet mir total viel, der ist was ganz Besonderes?
Also beim Dominik weiß ich, dass er einen hat. Bei mir ist es, tut das schwer zu sagen. Ich mag die Songs wirklich alle sehr gern und bin da auf alle stolz. Persönlich ist es bei mir oft so, dass die mir so besonders leicht von der Hand gegangen sind, dass ich die dann irgendwie dann auch besonders gern manchmal mag. Ich mag Like a River sehr gern.
Den mag ich auch.
Den mag ich sehr gern. In the Wind ist irgendwie auch sehr, sehr schön, finde ich, und der ist auch sehr flott mal von der Hand gegangen.
Da merkt man, dass du die Reihenfolge vom Album gemacht hast. Das sind nämlich die ersten zwei.
Ja, stimmt, ja.
Das macht man immer gern, die Favorites gleich ganz vor. Ja,
genau. Ja. Nein, die haben die irgendwie, finde ich, gut hingepasst. Ich finde, das sind der Titeltrack, das ist schon okay so. Nein, und bei dir weiß ich, Somebody Else's Dream
ist. Ja. Ist mein Lieblingssong am Album. Ein bisschen, weil, wie gesagt, die Texte und ein Großteil der Gesangsmelodien macht ja einfach der Johannes. Mhm. Und es ist dann immer ganz spannend zu schauen, wo kann der Song noch hin, was kann man selber noch beitragen, weil es kommt teilweise so zu 50% fertig. Manchmal machst du das, glaube ich, ziemlich in einem Rutsch schon fast ganz fertig und so war es irgendwie bei dem Song. Und ich habe gleich, wie ich ins erste Mal gehört habe, mir gedacht, das ist sehr spannend. Jetzt macht er schon jahrelang irgendwie Musiken, Songs um ähnliche Themen und der bringt jetzt aber so konkret auf den Punkt irgendwie dieses Gefühl und dieses Thema, dass sie irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen, du darfst nie wieder einen Song über diese Themen schreiben, aber ich finde, der hat das irgendwie, ist auch der letzte Song am Album, dieses Thema Vergänglichkeit und das, was du gesagt hast, dann Teil des Lebens abgeschlossen haben, teilweise zurückschauen, auch nach vorne schauen, der hat das so auf den Punkt gebracht und dann hat er auch noch diese im Refrain, diese Aggressivität, diese aggressiveren Gitarren, die wir nicht so oft auspacken, aber wenn, dann ist es meistens ein ziemlicher Moment drinnen. Ich habe dann selber nur so Backing-Vocals beigesteuert, so fast geschrieene, höhere Backing-Vocals, die das dann eigentlich, muss ich mir schon zugestehen, nur ziemlich aufblasen haben für den letzten Refrain. Und es war jetzt da immer der Closing-Track bei unseren Konzerten und am Album eben und ich finde, das ist, ich weiß nicht, für mich bringt es dieses Gefühl, ich finde, es hat teilweise was von so einer optimistischen Melancholie. Das klingt jetzt gewollt poetisch, aber mein Gott.
Aber sowas liebe ich.
Ja, das ist richtig schön. Das bringt es irgendwie richtig schön auf den Punkt, dieser Song. Deswegen finde ich ihn ganz besonders.
Ja, und ich glaube, also ich vermute jetzt einmal, wieso das für die vielleicht so auf den Punkt bringt, ist, dass eben Songs wie In the Wind und Like a River die behandeln dieses Thema Vergänglichkeit ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene. Also bei Like a River ist es sozusagen einfach so ein bisschen die Zeit, die verrinnt und gegen die man ja sozusagen den Wettlauf nicht gewinnen kann. Und bei Somebody Else's Dream ist es so ein bisschen eine andere Facette, weil es um diese Frage geht, die sich, glaube ich, viele irgendwann einmal in einem Leben erstellen, so was für Leben sozusagen lebe ich eigentlich und ist das jetzt mein Traum, den ich da verfolge oder ist das irgendein Konzept oder eine Vorstellung vom Leben oder den Traum des Lebens, den ich von irgendwo anders eigentlich einfach übernommen habe und mir halt gedacht habe, so hat das jetzt zum Sein mein Leben. Und manchmal gibt es diese Momente, finde ich, wo man sich diese Frage irgendwie stellt und das verhandelt der Song einfach auch so ein bisschen.
Und, sehr universell.
Ja, und gleichzeitig finde ich, das war mir dann irgendwie auch wichtig, bringt der Song dann doch im letzten Refrain so ein bisschen eine andere Sicht darauf eben auch noch ein, weil man kann sich diese Frage stellen, so ja, okay, und it's somebody else's dream that I dream, also träume ich den Traum von wem anderen eigentlich. Gleichzeitig ist aber vielleicht das eigene Leben ja trotzdem auch der Traum von jemand anderem.
Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut.
Na, es ist aber ich glaube, das liegt da ein bisschen in unserer Natur, oder? So, jetzt klingt schon wieder gewollt poetisch, aber der Mensch ist ja doch irgendwo so ewig suchend. Mhm. Und irgendwie denkt man immer so ein bisschen in Defiziten und was habe ich noch nicht, was habe ich noch nicht erreicht, was habe ich noch nicht geschafft. Und gerade das, was du gesagt hast, so jetzt ganz persönlich, wenn ich glaube ich mit was weiß ich, 15 Jahren auf mein Leben jetzt schauen würde, wäre das wahrscheinlich fast genau da, wo ich es mir überlegt habe. Sowohl das, dass ich immer noch Musik mache, recht viel Musik mache, in verschiedene Projekte, also irgendwie das so beruflich und in allen anderen Bereichen eigentlich recht gut läuft. Aber selber, wenn man da drinnen steckt, irgendwann wird das alles so ein bisschen der Standard. Und dann denkt man sich, okay, aber mir fehlt noch das und einen Thermomix brauche ich.
Genau, wie viel letztens das bestellt, bitte, gell? Ganz stolz.
Aber auch größere okay. Sachen. Und das irgendwie ist es ganz, ja, das ist für mich da auch ein bisschen drinnen. Also jetzt nicht der Thermomix konkret.
Nicht konkret, aber. Richtig schön. Ich mag das so, eben wie du gesagt hast, diese bisschen melancholische Poesie, das ist...
Sehr cool.
Ich finde das richtig schön.
Das freut uns.
Ich finde, wie gesagt, vor allem Like a River finde ich richtig schön. Aber was ich auch echt cool finde, ist Circling.
Ah ja.
Rein instrumental.
Ja.
Warum? Ist da kein Text eingefallen?
Ja. auch. Ja. Nein. Es haben wir beim letzten Album auch schon gehabt, dass wir so ein instrumentales Prelude und so ein Interlude gehabt haben. Und auch dieses Mal, ich finde, dass das auf einem Album ganz schön ist, wenn es so Instrumentals auch gibt, weil sie einerseits so ein bisschen Verschnaufpausen auch sein können und das Ganze so ein bisschen aufbrechen. Und deswegen war das auch dieses Mal ganz bewusst gewählt, dass es zwei so Instrumentals gibt. Und die haben sozusagen auch eine konkrete Rolle am Album. Also Circling, finde ich, heißt deswegen Circling, weil es so ein bisschen dieses Gedankenkreisen vertonen soll. Also irgendwie
auch, finde ich,
ja, genau, wenn man quasi am Abend im Bett liegt und dann irgendwie, weißt du, diese Gedankenspiralen, die man manchmal so hat. Und der zweite Song, der so ein kurzes Instrumental einfach nur ist ja Different Possibilities. Und der sind auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Möglichkeiten eigentlich, die man ja im Leben hat und wo man sich manchmal denkt, okay, das könnte ich machen und das könnte ich machen und das könnte ich machen. Und der ist auch sehr bewusst platziert, nämlich vor dem nächsten Song dann Stuck, der wiederum dann so ein bisschen die Ohnmacht, die man manchmal verspürt, angesichts dieser ganzen Möglichkeiten vertonen soll. Nämlich so irgendwie, okay, jetzt egal, ob das jetzt ist, welche Fernsehserie ich schaue als nächstes oder wenn es größere Lebensentscheidungen sind, wie soll man entscheiden? Und manchmal verharrt man dann in so einer Handlungsunfähigkeit irgendwie auch, weil man nicht weiß, wie soll jetzt da. Ist aber ganz okay, manche Sachen brauchen einfach ein bisschen ihr Zeit. Aber genau, deswegen, um jetzt die Klammer zu schließen, diese Instrumentals sind, finde ich, einerseits zum Hören, finde ich, ist es ganz angenehm in so einem Album, wenn man so kurze Verschnaufpausen hat. Und sie erfüllen aber auch inhaltlich eine Rolle quasi auf dieser Reise, die das Album bietet. Und das finde ich das Schöne an einem Album, dass ja idealerweise ist ein Album ja mehr als die Summe der einzelnen Songs. Und deswegen, ich finde, dass ja zum Beispiel so Alben, manchmal die dann irgendwie nur so, wo ein Hit nach dem anderen rausgeballert wird, also super, aber ich persönlich finde das zum Hören oft eigentlich recht anstrengend, weil es dann meistens lauter Songs sind, die irgendwie so total irgendwie in die Gehörgänge so extrem reingehen.
Der Hit buhlt ja um Aufmerksamkeit.
Genau.
Und das hältst du ja nicht aus für 40 Minuten.
Genau, das ist ganz, ganz angenehm, finde ich auch, wenn es dazwischen mal Songs gibt, die so ein bisschen ein Verschnaufen zulassen.
Ich finde aber, das ist eine echt schöne Definition von der künstlerischen Facette eines Albums.
Danke.
Ja, heute, ich muss sagen, ich fahre sehr lange in die Arbeit. Ich fahre eine Stunde öffentlich in die Arbeit mit dem Bus und ich bin im Bus gesessen und habe mir Like a River auf Dauerschleife angehört.
Ah, ja.
Und hatte eine Stunde lang einen Main-Character-Moment. Draußen hat es geregnet.
Ja, ja, sehr gut.
Ich sitze am Fenster und draußen Regen. Und ich so,
It moves. Das ist eh gut. Aber ich finde, aber das ist lustig, dass du das sagst, weil für mich ist dann oft auch so dieser letzte Test, ob das Album irgendwie funktioniert, ist dann bei mir auch manchmal entweder zum Beispiel beim Zugfahren oder beim Autofahren oder beim Spazierengehen, das Album so in einem irgendwie zu hören und zu schauen, funktioniert das jetzt da in diesem Kontext.
Also, du musst es selber dann auch noch...
Ich mache das jetzt nicht unbedingt bewusst so, aber sehr oft ist es so, dass, weißt du, wenn dann das Album draußen ist, eine Zeit lang kann ich es dann manchmal eh nicht hören, weil ich die Songs einfach schon irgendwie viel zu oft gehört habe. Aber dann mit so ein bisschen Abstand mache ich es dann manchmal ganz gern, dass ich bei einer Zugfahrt eben oder beim Autofahren oder sowas dann das Album reingebe und ich lasse es einfach mal so laufen. Und das ist dann immer ein schöner Moment, wenn ich mir dann irgendwie denke so, ah ja, passt.
Von wem ist denn das?
Und dann, ja, das ist irgendwie...
Ja, seid ihr jetzt auch bald live zu sehen, muss man ja sagen. Ne? Am 1. Mai in Kufstein, am 22. Mai in Wien in der Arena und am 24. Mai in Salzburg.
Da gibt es sogar noch andere Termine. Also es hat andere noch gegeben und es kommen auch noch andere.
Es kommen auch noch andere,
ja, oder? 23. Mai in
genau, Linz. Genau, 22. Mai in Wien in der Arena, 23. Mai in der Stadtwerkstatt in Linz.
Genau, gemeinsam mit Harz, auch eine Band mit Wurzeln in Steyr. Attackieren wir gemeinsam Linz.
Und genau, und dann am 24. in der AG Kultur in Salzburg. Genau, und drei Konzerte hat es ja schon gegeben.
Ihr macht ja schon länger Musik, sind nicht eure ersten Konzerte. Aber habt ihr immer noch Lampenfieber?
Ja, schon ein bisschen, doch. Schon? Also ich persönlich schon ein bisschen spezieller, wenn man mit einem neuen Set und dann ein neues Album irgendwie, finde ich, präsentiert, ist doch wieder was anderes. Also viele von den Songs, die wir im Set haben, spielen wir ja wirklich schon sehr lang und die gehen dann fast automatisiert so ein bisschen von der Hand, was total nett ist. Aber gerade wenn wir neuere Songs erspielen, finde ich, da bin ich schon dann auch so ein bisschen... aufgeregt.
Aber seid ihr dann mehr nervös vor der Reaktion vom Publikum oder mehr vor der...
Du auch, ob man es eh einfach gut hinkriegt und gut spielt.
Bei mir war es jetzt wieder stressig, die letzten Shows, weil ich spiele live sonst Bass. Wir haben zwei sehr gute Gitarristen in der Band, aber einer von denen, nämlich der Lukas, hat bei der ersten Tourrutsche jetzt keine Zeit gehabt. Der hat einen Job angenommen gehabt und hat deshalb nicht dabei sein können. Und es ist unser ehemaliger Bassist, der Patrick, am Bass eingesprungen und ich habe Gitarre gespielt. Oi. Und das ist gar nicht so einfach, auch wenn man die Songs kennt, dass man dann ein 20-Songs-Set auf der E-Gitarre spielt, wenn man es sonst nie auf der E-Gitarre spielt, sondern am Bass. Und es war doch ganz schön stressig, weil da hat man noch nicht, wenn ich die Songs, die wir schon länger spielen, am Bass spiele, habe ich schon so ein bisschen so eine Muscle Memory. Das mache ich irgendwie einfach. Das ist Bass, muss man jetzt nicht auf Sound wechseln. Das klingt einfach nach Bass. Aber Gitarre ist ein bisschen eine Hirnarbeit irgendwo. Bass kommt viel aus dem Gefühl, ist viel Groove, ist ja irgendwie. Mir macht das Instrument ja, ich habe es vor der Band auf der Bühne tatsächlich nicht gespielt, Bass, aber es macht mir unglaublichen Spaß. Aber Gitarre ist irgendwie, man hört die Details von der Gitarre so gut durch den Mix, ganz schön stressig.
Nur kein Druck.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man dann 20 Songs spielt, die man sonst nicht so spielt.
Nein, aber
da habe ich wirklich Lampenfieber gehabt.
Hast du aber gut gemacht.
Okay. Ist genehmigt.
Genau.
Ja. Habt ihr irgendwelche Rituale vor den Song, vor den Konzerten oder nach den Konzerten vielleicht?
Ja, es gibt vor dem Konzert gibt es den obligatorischen Bandhug.
Mit drei Worte.
Genau. Mit irgendwie motivierenden Worten und dem Bandhug.
Was hat er gehabt? Professionalität, Spielfreude und nur irgend so zuletzt. Man wird immer reifer, was das betrifft. Ja.
Süß.
Gute Laune muss ich.
Genau, es ist immer irgendwas, was ja, ein bisschen die Stimmung dann auch nochmal auflockert. Ja. Und genau, ansonsten aber eigentlich nicht. Ich persönlich habe meistens dann vom Konzert, also braucht dann immer nur mal ganz kurz so ein bisschen mehr Ruhe auch. Aber das ist ganz unterschiedlich. Da hat jeder von uns ein bisschen andere, glaube ich, eigene persönliche Rituale vielleicht auch.
Okay, und danach?
Danach ist das Ritual zum Merch gehen und dann hoffentlich irgendwie ein paar nette Unterhaltungen führen und vielleicht auch die ein oder andere Vinyl verkaufen. Und das nächste Ritual ist dann leider immer schon zusammenpacken und abbauen.
Ja, also das ist eine gewisse Zeit.
Für so viele Rituale ist da gar nicht Zeit, leider.
Würdet ihr sagen, dass es euch manchmal ein bisschen zu stressig ist, einen Tag da zu spielen, einen Tag da? Hättet ihr oft ein paar Tage Pause dazwischen gern oder stört euch das gar nicht?
Nein, ich finde eigentlich, ich bin dieses Mal recht froh, dass wir die Konzerte eigentlich so gut getaktet haben, weil ich finde, man muss da eben in so ein bisschen einen Modus ja natürlich einfach hereinkommen, wenn man dann irgendwie gemeinsam im Bus sitzt und eben im Hotel ist gemeinsam und so. Und ich finde, dass es eigentlich eher praktisch ist und gut ist. Aber man muss ehrlicherweise sagen, gell, bei uns sind halt dann irgendwie, da waren es jetzt 3 Konzerte am Stück und jetzt sind es dann wieder 3 Konzerte am Stück. Das ist auf jeden Fall so oder so, finde ich, bewältigbar. Wir haben einmal mehr Konzerte wirklich am Stück gespielt. Das war, glaube ich, 2016. Da haben wir in Deutschland ein bisschen getourt. Da waren es, aber ich weiß es nicht mehr genau, wie viel das waren, ob es nicht irgendwie sowas wie 11 Konzerte in 13 Tagen oder weiß ich nicht mehr genau. Oder vielleicht ein bisschen weniger oder so, aber so in etwa.
Das war tatsächlich.
Aber circa so. Und ja, das wird dann natürlich schon anstrengender. Aber auch da, man kommt dann irgendwie sehr stark in so eine gewisse Routine und so einen Modus rein und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Also da waren wir am Schluss, finde ich, dann beim Aufbauen und Abbauen wirklich schon irrsinnig schnell und routiniert.
Aber würdet ihr nicht sagen, dass es dann beim letzten Konzert, im Gegensatz zum ersten, nicht nur einfacher ist, sondern irgendwie ein bisschen schwieriger vielleicht, so eine Konzentration wirklich aufrechtzuerhalten und die, vor allem auch bitte, das ist ja sehr anstrengend. Ne?
Wenn man immer so aktiv mitdenken muss beim Spielen, erwischt man sich manchmal, wie man über das morgige Frühstück nachdenkt.
Nein!
So in die Richtung, so ein bisschen so, ich hoffe, morgen haben sie beim Hotelbuffet die geile Eierspeise. So ein bisschen. Aber ich hoffe, es ist eh das gleiche Hotel wie das letzte Mal, wie wir da waren. Und dann denkt man sich, what? Du musst ein wenig tanzen zur Musik, damit die leider gute Zeit haben im Publikum.
Ein toter Blick.
Ja. Also manchmal muss man schon auch schauen, dass man vielleicht nicht abdriftet. Das kann passieren. Manchmal gibt es so Konzerte. Also es gibt natürlich Konzerte, wo man irgendwie emotional gerade mehr drinnen hängt und das irgendwie auch mehr abrufen kann, finde ich, und zugreifen kann auch auf diese Emotionen und so als bei anderen. Und auch gleichzeitig, ich finde, das ist auch oft was. Bevor man dann auf Tour geht mit einem neuen Album, probt man natürlich das Set irgendwie und dann ist man vom ersten Konzert vielleicht eben ein bisschen nervös und dann läuft es aber in der Regel zum Glück ganz gut. Und dann kann es auch passieren, dass man sich am nächsten Tag seiner Sache dann zu sicher ist und sie denkt, ah, läuft eh super. Und dann vielleicht nicht ganz so super spielt wie am Vortag. Aber ich glaube, dass die Bandbreite und die Schwankungsbreite ist da jetzt
akzeptabel.
Ist akzeptabel, ja. Das ist,
glaube ich, vorher schon erwähnt, technisch der beste Musiker in der Band ist der Raffi, unser Schlagzeuger. Und es ist tatsächlich, ich glaube, das werden die meisten Bands bestätigen, live ist das Schlagzeug unglaublich wichtig, weil es ja das Fundament von allem ist. Und das traue ich mir einfach so sagen. Ich finde wirklich, ich persönlich habe schon mit so vielen Schlagzeugern gespielt und ich finde, der Raffi ist einer der besten Schlagzeuger in Österreich fast. Oder so. Ich finde ihn wirklich unfassbar gut. Und es gibt, nein, das meine ich jetzt gar nicht nur so rosenstreuend, aber es ist tatsächlich nicht so schwer, ein super fettes Live-Konzert spielen, wenn man so einen irre guten Schlagzeuger hinter sich stehen hat.
Ja, das hilft wirklich
sehr. Also es ist wirklich ganz ein konkreter Grund, warum ich bei der Band ein bisschen weniger nervös bin, weil von hinten drückt sowieso fett. Ist wirklich so. Und okay. Der spielt, glaube ich, teilweise 150 Shows im Jahr mit verschiedensten Sachen.
No,
und das ist halt der absolute Profi. Das ist total super.
Habt ihr eine Stadt, wo ihr sagt, da würden wir unfassbar gern spielen oder ein Konzert oder ein Festival vielleicht?
Also ich persönlich ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt. Ich meine, wir haben ja zum Glück in unserer doch mittlerweile recht langen Karriere sehr viele Festivals und sehr viele Städte schon abgeklappert und es war eigentlich wirklich fast immer cool und manchmal sind auch dann genau die irgendwie so Ortschaften oder Städte, die man vorher so gar nicht am Schirm gehabt hat, dann überraschend total lässig und so. Also ich finde, man kann das gar nicht so prognostizieren, wie jetzt dann ein Konzert wird und
Ich würde gerne wieder mal sowas, das hat man früher manchmal gemacht, kannst du dich erinnern, wir haben mal gespielt, ich mit einer anderen Band damals und ihr mit Catastrophe in Cure gemeinsam im Becks in Zwettl an der Rodel. Das war so eine Geschichte, das war jetzt weder die prestigereichste Location, aber das war so ein Ort, da sind dann dort, da waren 10 Euro Eintritt oder so und da waren, ohne Spaß, da waren glaube ich 200 Teenager, einfach weil sie heute was tut. Ja. Und die haben irgendwie so, es war so, Oh, sehr geile Muse, so ungefähr mal ein bisschen die Stimmung. Und sowas würde ich gern wieder mal spielen. Das ist die richtige Mischung aus Leuten, die heute einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die vielleicht gar keine Musik kennen, aber heute irgendwie da tut sich was, da mag ich hingehen. Das gibt es in Wien fast gar nicht, weil da ist so ein Überangebot von allem. Da ja. kommen wirklich die Leute, die aktiv hören wollen. Und aber auch ein gewisser Teil, der aktiv wegen dir da ist. Das ist irgendwie so eine gute Mischung. Das ist ein Konzertpublikum, das ich mag. Leute, die gute Zeit haben wollen und Leute, die genau deine Musik hören wollen. Am besten gut durchgemischt. Es ist oft auch so ein Festivalnachmittag oder so, kann das auch gut sein. Dankbares Landpublikum.
Das sind ja, die Geilsten. Ja, genau. Das sind wirklich die Geilsten.
Nicht der übersättigte Wiener.
Hallo.
Nein, wir sind ja auch in Wien daheim. Ich gehe gerne auf jedes Konzert, das stattfindet.
Habt ihr ja zwei Features am Album In the Wind. Habt ihr eine Band, wo ihr sagen würdet, boah, also mit denen würden wir total gern ein Feature machen oder auch auf Tour gehen?
Du, ich glaube, es gibt so viele fantastische KünstlerInnen und Bands, die man Features machen könnte. Wir sind sehr froh, dass wir zwei so tolle Features am Album haben und freuen uns deswegen auch sehr, dass Lela uns auch supporten wird in der Arena in Wien. Manchmal denkt man einfach irgendwie, der Song bräuchte irgendwas und dann fällt uns halt irgendeine Stimme ein, die dazu passen würde. Und zum Beispiel bei Warner den Faded war es so, dass der Max damals irgendwie gesagt hat, so hey, hör dir mal die Band Gardens an, die sind super. Und die hat man dann angehört und man dachte, ja, die sind wirklich super. Und so ist dann dieses Feature zum Beispiel zustande gekommen. Also es wird, ich hoffe, es wird weiterhin Features geben.
Dann danke euch. Danke. Dominik und Johannes von Catastrophe and Cure bei Wieso, Weshalb, Album.